Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend, die Damen, die Herren. Irgendwas gewesen? Die letzte Woche? Also seit wir uns letzten Dienstag zuletzt gehört haben? Irgendwas? Nein, nicht? Bei euch nix? Also bei mir auch nix. Ich war bis gestern wirklich ganz schön verrotzt und habe merkwürdiges Zeug geträumt im Delirium. 22 Leute auf so einer grünen Wiese mit Zuschauern drumherum und am Ende war ein ganzes Land völlig verstört, was auch immer das für ein Traum war. Waren sicherlich meine Medikamente. Reden wir nicht weiter drüber. Ich freue mich stattdessen sehr, euch heute schon einen ersten Oscar-Anwärter für die kommende Verleihung bekannt geben zu dürfen. Top Secret aus der Academy rausgeleakt und gespoilert. Ein junger brasilianischer Schauspieler, sehr talentiert, sehr begabt. Neymar da Silva Santos Junior ist sein Name, soll wohl für gleich mehrere schauspielerische Höchstleistungen innerhalb sehr kurzer Zeit ausgezeichnet werden. Da bleiben wir natürlich dran. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich. Und Anna Wollner, guten Abend.
Hallo Tom.
Neymar, schon beeindruckend, oder?
Unglaublich. Also dieses Rollen-Ding ist, ich glaube, er rollt immer noch.
Er rollt aus dem Stadion raus. Mittlerweile ist er, glaube ich, am Roten Platz vorbeigerollt. Erinnert mich in all seiner Theatralik ein bisschen an den jungen Andy Möller. Auch ein sehr begabter Schauspieler seiner Zeit. Mal gucken, was aus dem noch wird in Hollywood. Wir zwei sprechen aber heute Abend nicht über Neymar, erstaunlicherweise, obwohl wir das auch könnten.
Selbstverständlich.
Liegt absolut innerhalb unseres Kompetenzbereichs, sondern wir reden stattdessen über die wunderbare Jessica Chastain. Rollt die auch irgendwo rum? Was hat die gemacht?
Die ist tatsächlich durch South Dakota gerollt oder mehr oder weniger, vielleicht ist sie auch gelaufen, ich gebe es zu, in dem, Achtung Spoiler, wunderbaren Film Woman Walks Ahead oder auch zu Deutsch Die Frau, die vorausgeht. Weil ich gerade vermute, die Frau, die vorausgeht, das klingt ganz stark nach Abseits.
Ja gut, dann werden wir das nachher nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem heute in der Sendung zweite Staffeln, die einfach keinen Sinn ergeben. Von Fortsetzungen unerwarteter Filmerfolge kennen wir das. Und jetzt breitet sich diese Pest auch mehr und mehr bei den Serien aus. Serien, die nach einer Staffel gut damit bedient gewesen wären, zu Ende zu sein. Das gucken wir uns an. Dann gibt es noch eine Ladung maximal spannender News. Und wenn dann noch ein bisschen übrig ist an Zeit, dann werde ich euch vielleicht ein bisschen was vortanzen, habe ich mir überlegt. Oder wir machen einen Rollkurs, einen sich auf den Boden schmeiß und durch die Gegend Rollkurs, habe ich mir überlegt. So oder so, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Verzeihen Sie, ich kam viele Meilen aus dem Osten, überquerte viele Flüsse und Hügel, um hier mit Ihnen sprechen zu können.
Sie kamen mit dem Zug aus New York, oder? In einem Schlafwagen?
Ja.
Schön.
So könnte sie gewesen sein, die erste Begegnung der Malerin Catherine Weldon und des Sioux-Häuptlings Sitting Bull im Jahr 1889. Sagt zumindest ein Film, der übermorgen in die Kinos kommt, der heißt Die Frau, die vorausgeht von Susanna White und in dem Weldon von niemand Geringerem gespielt wird als Jessica Chastain. Anna Wollner, du hast den Film geguckt.
Selbstverständlich.
Und du hast ebenso selbstverständlich auch die Chastain getroffen.
Auch das ist korrekt.
Das ganze Ding ist jetzt ja schon irgendwie, zumindest vom Setting her, sagen wir mal. Inhaltlich gucken wir mal, aber vom Setting her ist es ein Western mit einer Frauenfigur im Zentrum. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig häufig der Fall.
Nee, auch das ist korrekt. Und dann noch ist dieser ganze Film, du hast es auch schon gesagt, von einer Frau inszeniert, was ja ungefähr noch seltener vorkommt. Mhm. Und dabei ist dieses Setting ein absolut raus männerdominiertes. Und der Film ist so ein bisschen das Gegenstück zu Hostiles, der ja vor ein paar Wochen mit Christian Bale ins Kino gekommen ist.
Den ich ganz schrecklich fand.
Der war historisch, ist jetzt der hier irgendwie 2 Jahre vorher. Also quasi so ein bisschen das Prequel und ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen lebensbejahender, aber mit helleren Farben. Aber es ist trotzdem genauso hart. Und das merkst du wirklich schon nach den ersten Minuten. Da kommt nämlich Catherine Weldon in South Dakota an und sitzt erstmal im Zug. Und da wird sie das erstmal von der Seite doof angemacht, als sie die letzte Frau unter Männern ist. Hm. Dann wird sie einfach stehen gelassen am Bahnhof. Also es ist nicht so ein Bahnhof, wie wir uns den vorstellen, sondern es ist einfach nur so ein Holzsteg irgendwo in the middle of nowhere. Da steht sie also mit ihrem Kleid, mit ihrem Koffer, mit der perfekten Frisur und den aufgedrehten Locken. Und natürlich sind diese Kleider viel zu warm und ihr wird erstmal ins Gesicht gespuckt. Und dann muss sie alleine mit ihrem viel zu schweren Gepäck diesen staubigen Weg in die nächste Kleinstadt antreten. Also den Koffer wirklich hinter sich herziehen und kommt da ziemlich fertig an und wird da dann auch erstmal direkt verprügelt. Also
mein Gott.
Schöner kann man nicht willkommen geheißen werden, denn sie gerät mitten hinein in diesen Konflikt Ureinwohner gegen den weißen Mann. Und historisch, und da kommen wir jetzt dann wieder zu Hostiles, spielt der Film kurz vor Massaker am Wounded Knee. Und den Indianern wird unter anderem die Essensrationen gekürzt und dadurch sollen sie gezwungen werden, den Dawes-Akt zu unterzeichnen, also quasi ihre eigene Enteignung. Und Weldon, die kam eigentlich nur, um zu malen, denn sie wollte eben Sitting Bull porträtieren und wird aber so ein bisschen zur demokratischen Vermittlerin. Das kommt einem ein bisschen bekannt vor, genau, denn Geschichte wiederholt sich, meint Chastain.
When we made the movie, it was when all those protests were happening in Standing Rock. It was really upsetting for all of us, and we'd talk about it. The idea of what was happening with it, where the U.S. government was just taking this land. It's shocking to me that everything's going in a circle.
Yeah.
It's like, when are we going to stop trying to own and consume everything? And the land is not ours to possess and destroy.
Es ist also ein Film in einem historischen Gewand, den man aber, wenn man möchte, und das sollte man, auch sehr aktuell lesen kann.
Da kommen Menschen schnell auf den Plan, die in ihrer Freizeit säckeweise Erbsen zählen. Natürlich auch hier die Frage, wie historisch akkurat ist das dann letzten Endes?
Also es gab ein paar Änderungen der historischen Fakten. Das ist jetzt keine 1:1-Verfilmung, denn sie kommt im Film, um zu malen und ihr Sinneswandel, Sitting Bull, doch ein bisschen zu unterstützen, der kommt tatsächlich von diesem Rassismus und auch dem Sexismus, den sie in der Prärie erlebt. Und die echte Catherine Weldon, die im Übrigen auch eigentlich Caroline hieß, geschieden und nicht verwitwet war und auch ein Kind hatte, was auch mit war, die kam eigentlich, um zu vermitteln. Und dann zu malen. Aber für Jessica Chastain waren diese Änderungen tatsächlich notwendig.
Well, first of all, we're not making a documentary. So I think any time you make a film that is inspired, as we said, inspired by true events, there's always a change of, you're going to adapt, like timelines, change things for dramatic purposes. The original script that I got for this film, Catherine Weldon was very aware of who Sitting Bull was, and there was a scene where she talked about why she wanted to go meet him. We decided we wanted to focus on her actually meeting Sitting Bull and not have Catherine talk about why she wants to meet him. And I felt that the story starts when Michael gets on the screen.
Darauf konzentriert sich der Film dann auch mit so einem leicht romantischen Hang und sehr sinnlichen Bildern, manchmal auch im Zelt beim Malen. Und der im Vordergrund steht halt wirklich dieses außergewöhnliche Verhältnis des Häuptlings und einer weißen Frau, die ihm, und das war damals, glaube ich, auch für einen Indianerhäuptling relativ neu, die Stirn geboten hat. Denn der Titel Woman Walk Ahead, also die Frau, die vorausgeht, der kommt ja nicht von ungefähr. Das war ihr indianischer Name, etwas, was sie immer getan hat, wobei eigentlich niemand vor dem Häuptling laufen darf.
Passt aber so ein bisschen zu Jessica Chastain, finde ich. Die kam ja selbst auch so vor ungefähr 8 Jahren gefühlt aus dem Nichts und hat dann Hollywood relativ schnell im Sturm erobert mit Filmen wie Take Shelter, The Tree of Life, The Help, Zero Dark Thirty, Das Verschwinden der Eleanor Rigby, Interstellar, der Marsianer, Die Erfindung der Wahrheit, Molly's Game, haben wir zuletzt uns drüber unterhalten und jetzt halt Die Frau, die vorausgeht. Ist sie der Rolle gewachsen? Was findest du?
Also ich glaube, es gibt keine Rolle auf dieser Welt, der sie nicht gewachsen wäre, denn Jessica Chastain ist eine, die alles spielen kann. Ihre Figuren, die haben immer so ein Stück weit einen sehr expliziten Kampfgeist.
Mhm.
Ich könnte jetzt alle Filme, die du aufgezählt hast, einfach nochmal wiederholen, aber das wäre Quatsch. Und es sind einfach Figuren, die sich abheben von der Masse und im Fall von Weldon auch mutig sind. Und da findet Chastain dann, trotz des historischen Stoffes, noch eine bemerkenswerte Parallele zur Gegenwart.
I think she says it's damn hard to be brave. Yeah, it is, because no matter what you do, sometimes it feels like it's easier to just be quiet and not create any waves or not be part of a conversation. And instead, for me, it's really hard because when you speak, you will always be misunderstood. And so sometimes people are afraid to speak. But I'm hoping that we're creating a society where people can speak. And so, yeah, I think in this society, especially, it can be difficult to be brave in that aspect.
Es gehört Mut dazu, Dinge auszusprechen. Das ist ein subtiles Statement in unserem Gespräch. Und das, Achtung, wohlgemerkt, letztes Jahr in Toronto beim Filmfestival stattfand, wo der Film Weltpremiere hatte. Also im September. Noch vor Weinstein und vor Me Too und allem, was da kam, aber ja fast schon so hellseherisch richtungsweisend war, dass es nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben mutige Frauen gibt. Jessica Chastain gehört definitiv dazu, genauso wie Weldon, die sie spielt, und unter diesem Aspekt ist Die Frau, die vorausgeht, ein sehr, sehr guter Film.
Krieg ich fast Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre. Boah, kurz vor Weinstein damals. Anna Wollner sagt Daumen hoch für diesen Film mit Jessica Chastain, die Frau, die vorausgeht. Entnehme ich dem der bessere Hostiles?
Der bessere Hostiles und was auch gut ist, Christian Bale spielt nicht mit.
Sehr gut. Könnt ihr ab übermorgen reingehen? Das ist dann anders ausgedrückt der Tag, an dem Deutschland noch immer in der Vorrunde ausgeschieden und Joachim Löw immer noch ihr Trainer ist.
Ich dachte, dieses ganze Ding wäre vorbei. Aber es ist nicht vorbei.
Ach, das war exakt und zwar ganz genau meine Reaktion, als ich seinerzeit hörte, es wird eine zweite Staffel von 13 Reasons Why geben, also von Tote Mädchen lügen nicht. Ich dachte, dieses ganze Ding ist vorbei. Nee. Es ist nicht vorbei. Im Trailer zur zweiten Staffel stellt Hauptfigur Clay das auch fest. Er war ja derjenige, der in Staffel 1 am meisten zu knapsen hatte am Selbstmord seiner Mitschülerin, Freundin und heimlichen großen Liebe Hannah Baker. Viele von euch haben die gesehen, diese erste Staffel, und sicher auch einige von euch jetzt schon diese zweite Staffel der Serie auf Netflix, die seit einiger Zeit läuft, in der es eben nach den Ereignissen aus Staffel 1 nun weitergeht.
Du weißt nicht, was da wirklich passiert ist. Und auch nicht, was danach war.
Wir stecken da jetzt alle drin.
Wissen Sie nicht, was an dieser Schule abgeht?
Das ist ein Beweis, Jessica.
Die Wahrheit bringt nicht immer alles in Ordnung.
Es wird nämlich wieder passieren. Es hört nicht auf.
Genau.
Es ist nichts mehr übrig, außer Gerechtigkeit für unsere Tochter.
Genau damit wird hier versucht, Spannung zu erzeugen nach dem Motto, wir alle kennen nach Staffel 1 plötzlich angeblich nur noch die Oberfläche des gesamten Mobbingfalls. Außerdem geht die ganze Kiste weiter, denn Hannah Baker ist angeblich nicht das einzige Opfer dieser ganzen Extreme-Bullying-Nummer an der Serien-Highschool. Ich habe mich, ehrlich gesagt, durch die zweite Staffel hindurch gekämpft, obwohl ich die erste auch sehr mochte oder vielleicht auch gerade, weil ich dieser mochte, musste ich mich durch die zweite regelrecht kämpfen. Denn was hier passiert, das ist etwas, das wir bisher eher aus Filmen kannten. Von erfolgreichen Kinofilmen, die eine große Fanbase generiert haben und wo man dann aus Profitgier plötzlich nachlegen wollte, unabhängig von der Tatsache, ob eine Fortsetzung jetzt einen Sinn ergibt oder nicht. Denkt an Basic Instinct 2, denkt an Blues Brothers 2000, denkt an Dirty Dancing 2, an Die Maske 2 oder sogar an den Irrsinn mit Titanic 2, wo es dann wirklich vollkommen absurd wurde. Alles Fortsetzungen von absoluten Hollywood-Klassikern, von Blockbustern, die null funktioniert haben und vor allem deshalb, weil die Originalstory mit eben diesem einen Originalfilm ja schon absolut rund und komplett und fertig und auserzählt war. Mit dieser Erkenntnis jetzt zurück zur zweiten Staffel von 13 Reasons Why. Obwohl es nur eine Reason Why gibt, nämlich why diese zweite Staffel völliger Unfug ist. Es ist dieselbe Reason, also derselbe Grund, wie bei den angesprochenen Filmen. Staffel 1 hatte eine absolut runde und komplette und fertige und auserzählte Geschichte. Eine Geschichte. Ein totes Mädchen an einer Highschool, das sich nach einer völlig außer Kontrolle geratenen Reihe von Mobbing-Attacken das Leben genommen hat und das seine eigene Geschichte erzählt, wie es dazu kam, und zwar anhand von vor ihrem Selbstmord aufgezeichneten Tapes. Am Ende von Folge 13 war alles gesagt. So, dann aber dieses Ding mit der Fanbase, die zufriedengestellt werden sollte, und der Profitgier der Macher, und schnell gab es die Idee, jetzt erzählen wir in Staffel 2, wie die Eltern von Hannah, vor allem die Mutter, einen Prozess gegen die Schule anstrebt wegen unterlassener Hilfeleistung. Und plötzlich sitzen alle Schüler im Gerichtssaal und müssen aussagen. Natürlich auch Clay.
Clay, Sie haben heute ausgesagt, dass Hannah das Opfer einer Kultur des Mobbings an der Liberty High war. Aber ist es nicht so, dass Sie auch ein Teil dieser Kultur sind?
Nein, das denke ich nicht.
Trifft es nicht zu, dass Sie Fotos von Tyler Down durch sein Fenster hindurch gemacht und über soziale Netzwerke in der Schule verbreitet haben?
Ja, aber ich...
Einspruch, Euer Ehren. Das ist nicht Gegenstand dieser Befragung.
Euer Ehren, er hat sich zuvor schon zur Natur des Mobbings an der Schule geäußert.
Ja, die Schüler sagen also aus, vor allem auf die permanent bohrenden Fragen dieser gerade gehörten Verteidigerin der Schule, die beweisen will, dass die Schule und die Lehrer keinerlei Mitschuld an diesem Selbstmord trägt. Das Problem hier, die Befragung wird von Stufe zu Stufe immer absurder. Hört mal hin.
Clay, ist es richtig, dass Sie wegen des Besitzes von Marihuana von der Schule suspendiert wurden?
Das war nicht meins, das wurde mir untergeschoben.
Verstehe. Und haben Sie nach irgendeinem Zeitpunkt nach dieser Suspendierung versucht, nochmal Marihuana zu kaufen?
Ja, aber ich habe
und
das...
Und ist es nicht zutreffend, dass Ihr Vandalismus einen 1.000-Dollar-Schaden am Auto von Zack Dempsey verursacht hat?
Ich war wütend auf ihn. Ich hab den Schaden bezahlt.
Was haben Sie getan, als Sie wütend auf Courtney Crimson waren?
Ich habe sie nur mit zu Hannahs Grab genommen.
Und trifft es nicht zu, dass Sie beschuldigt haben, für Hannahs Tod verantwortlich zu sein?
Sie ist verantwortlich. Alle diese Kids sind verantwortlich.
Sind Sie verantwortlich, Clay? Sind Sie verantwortlich für Hannahs Tod?
Ja, bin ich.
Da denkt man dann schon, das ist ja wirklich interessant, was diese merkwürdige Schulanwältin so alles weiß, denkt man so vor sich hin und zack, schon geht's weiter.
Aber es gibt Schüler, die viel Schlimmeres getan haben, die dank Ihnen davonkommen, die Dinge getan haben, über die Sie nicht mal reden und die Erwachsenen an der Liberty
Antrag
haben nicht
Streichung. Die Antwort ist irrelevant.
Ich halte fest, die Geschworenen werden diese Antwort ignorieren.
Ah, okay. Denkt man dann, wenn ein befragter Schüler die Schule belastet, dann darf er nicht weiterreden? Stattdessen packt Anwältin gnadenlos mal direkt die nächste Privatlebenkeule aus.
Sie haben gesagt, Sie hätten sich einmal geküsst. Ist das korrekt?
Ja.
Haben Sie jemals eine Nacht zusammen verbracht?
Sie meinen... Ob wir Sex hatten? Nein.
Nein. Ich meine eine Nacht zusammen. Ein Abend, die Nacht und den nächsten Morgen. Clay, haben Sie und Hannah jemals eine Nacht zusammen verbracht?
Ja.
Und haben Sie Drogen konsumiert?
Also, und an dem Punkt dachte ich dann beim Gucken wirklich, okay, sag mal, gibt es irgendwas, das diese Anwältin nicht weiß? Völlig absurd, völlig konstruiert. Die Frau weiß Dinge, die nur Hannah Baker wissen konnte, in Klammern, die immer noch sehr tot ist, auch wenn sie Clay permanent in so Visionen erscheint. Also die nur Hannah Baker wissen konnte oder halt einer der befragten Schüler, die das ja aber niemals selbst ihr erzählt haben würden. Der Effekt, der hier erzielt wird, ist, es kommen immer mehr angebliche Details raus, bei denen man denkt, ach, das ist also auch noch passiert, hä? Ach, und das ist auch noch passiert. Ach, guck, und das ist auch noch passiert. Also lauter Details aus Hannahs Leben während des laufenden Mobbings aus Staffel 1, die so elementar und so wichtig sind, dass es jetzt völlig unlogisch ist, dass die in Staffel 1 kein Thema waren, da also nicht zur Sprache kamen. Hat man natürlich gemacht hier, um es spannend zu halten, um zu verwirren, auch um ein paar falsche Fährten zu legen, alles logisch, funktioniert aber nicht, weil es dadurch unglaubwürdig wird. Dinge, die so wichtig sind, wie sie hier jetzt plötzlich ausgepackt werden, dass sie jetzt rauskommen, hätten in Staffel 1 schon Thema sein müssen. So, dazu... Ohne jetzt was zu spoilern, gibt es neue interne Vorwürfe an der Liberty High. Es gibt einen Vergewaltiger, der weiter gedeckt wird. Es gibt neue Mobbing-Vorwürfe und wie gesagt, Hannah Baker, die auch hier in fast jeder Folge drin ist, ne, Stichwort Fanliebling, die konnte man ja nicht rausstreichen, weil sie Clay eben permanent in irgendwelchen Visionen erscheint. Verliert sich in angeblich wichtigen Nebensächlichkeiten, will Schockmomente der ersten Staffel kopieren und versaut sich dadurch leider alles selbst mit permanenter Redundanz, die am Ende dann zu einer permanenten Penetranz wird. Man sollte das lassen, ernsthaft. Eine dritte Staffel ist ja auch noch geplant, dann wohl, oh Wunder, ohne Catherine Langford als Hannah Baker, aber trotzdem soll es irgendwie weitergehen. Stories, die in sich geschlossen, die schlüssig und toll erzählt sind, an die klebt man hinten nichts dran. Das ist ein bisschen so, als würde man einfach den hinteren Buchdeckel ignorieren, die Verklebung aufreißen und noch irgendwie Seiten dran basteln. Das sieht erstens scheiße aus und macht auch keine Story besser. Sehen wir hier, das sehen oder sahen wir meiner Ansicht nach auch schon bei True Detectives, bei The Americans, bei The Leftovers, auf jeden Fall bei Mr. Robot. Es gibt einige Beispiele für Serien, die nach einer Staffel fertig erzählt werden und auch fertig hätten bleiben dürfen. Mehr Mut bitte zum Ende mit Schrecken, anstatt zu einem Schrecken ohne Ende. Liebe Serienmacher, die Zeiten sind doch wirklich gerade super für Neues. Das funktioniert bei den Leuten sowieso besser als die allermeisten Fortsetzungsserien. Es sei denn, ja gut, wir sprechen über etwas von vornherein, über mehrere Staffeln geplantes wie Game of Thrones, dann ist es was anders. Aber ansonsten oftmals wäre es besser, nach einer Staffel ist gut gewesen.
Deshalb werde ich wieder aufs College gehen und meinen Abschluss in Archäologie machen. Und den mache ich hier, an meiner Alma Mater. Ich werde beenden, was ich angefangen habe.
Nein.
Ja!
Mom, nimm dir bitte einen kleinen Moment Zeit und denk drüber nach.
Ich werde es tun. Oh, okay. Oh Mann. In Ordnung, in Ordnung. Oh Mann, sie ist überwältigt, meine Tochter.
Ja, es ist vermutlich für jeden von uns eine ziemliche Horrorvorstellung. Die eigene Mutter, frisch verlassen und echt genervt von ihrem jahrelangen Hausfrauendasein, schreibt sich nochmal an der Uni ein. Und zwar an unserer Uni. Horror. Gemeinsame Vorlesungen mit Mutti, die zumindest in diesem Film hier dann auch direkt in unsere Studentenverbindung mit rein will.
Diana Miles, bist du bereit, ein Ehrenmitglied von Theta Mu Gamma zu werden?
Wirklich?
Maddie Miles, binde deine Mutter bitte los.
Muss ich mich so verhalten, als hätte ich Angst oder so? Oder?
Nein.
Okay.
Sei einfach du selbst.
Okay.
Und nun präsentieren wir dir mit Stolz das heilige Paddel.
Willkommen, D-Rock.
Maddie, bitte versohl deiner Mutter den Hintern mit dem rituellen Paddel.
Ah, How to Party with Mom heißt diese Komödie. Das ist auch wieder so ein Filmtitel-Irrsinn übrigens. Das ist nämlich nicht etwa der englische Originaltitel. Der lautet Life of the Party. How to Party with Mom ist der Titel im deutschen Kino. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr hier ab übermorgen Melissa McCarthy als eben diese Mom, die sich an der Uni ihrer Tochter einschreibt, um, wie eben gerade gehört, ihr Archäologiestudium zu Ende zu bringen. Endlich. Nach all den Jahren. Ein eigenes Jodeldiplom quasi für wenn die Kinder aus dem Haus sind. Molly Gordon spielt die genervte Tochter. Maddie, die jetzt in ihrer Studentenverbindung gerade den mütterlichen Neuling im Bunde mit dem heiligen Paddel den Po versohlen sollte. Ich habe ernsthafte Schwierigkeiten, euch von diesem Film zu erzählen, aber egal. Findet die Tochter, dass er geht so, könnt ihr euch vorstellen? Ja, tut sie. Und ihre Mutter sowieso einfach nur mega peinlich. Nur die Freundinnen von Maddie finden das alles total süß und cool und vor allem süß. Man unternimmt natürlich auch was mit der Neuen und ebenso natürlich rutscht den ganzen jungen Dingern ein Fettnapf nach dem anderen raus, in den sich Mutti-Studentin mit Anlauf reinstürzt. Stichwort Frisuren und Mom-Dauerwelle.
Mom-Dauerwelle? Eine Sekunde. Timeout, Leute. Gottgegebene Locken. Da kommt nur ein wenig... Da kommt nur ein bisschen Schaumfestiger rein, Haarspray, Heizwickler. Die drehe ich rein und ich vergesse die. Und zweitens, die hier haben es ihr ermöglicht, sich gesund zu ernähren. Und zwar 28
ja, keiner will
wundervolle,
jetzt, keiner will das jetzt, nein.
Wundervolle, zärtliche nein. Monate lang. Ich trage die Brüste mit Freude und Stolz um meine Taille.
Kein guter Zeitpunkt.
Zack, die nächste Peinlichkeit fürs Töchterchen, die genauso vorhersehbar war wie alle anderen Peinlichkeiten vorher. Und das ist das große Problem dieses Films, der einfach ebenfalls genauso ist wie fast alle anderen Filme dieser Machart. Er hält sich dermaßen an die allgemein gültigen Regeln flacher amerikanischer Dreiakt. Komödien, dass er gar nicht mehr überraschen kann. Erster Akt, Mutti beschließt nochmal an die Uni zu gehen, das Setup wird eingerichtet, also Ankunft an der Uni, sie 25 Jahre älter als alle anderen, die Initiationsrituale, wie eben gehört, Kennenlernen der viel zu jungen neuen Freundinnen, dann der zweite Akt, das Unheil nimmt seinen Lauf, das ist dann der Akt voller absurder, aber leider vorhersehbarer, sich logisch ergebender Situationskomik, gefolgt schließlich von Akt 3, bestehend aus Absatz A, dem Zerwürfnis und dem beinahe Scheitern, aber eben nur beinahe, denn in Absatz B des dritten Aktes kommen ja die Läuterung und die anschließende Erkenntnis, dass alles seine Zeit hat, die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen lernen können und jeder sein kann, wie er will, wenn er nur was wagt und wenn er nur will. Das ist ja im Prinzip noch gar nicht mal so schlimm, gibt immerhin jedes Jahr zig solcher Filme, kann man wirklich mal gucken. Die Frage ist aber, liebe Melissa McCarthy, ist 2018 noch immer das richtige Jahr, um sich als übergewichtige Frau vor laufender Kamera zum Deppen und sich dabei vor allem generell über übergewichtige Frauen lustig zu machen. Das, finde ich, nervt halt einfach so langsam. Warum spielt sie immer wieder die, Verzeihung, ich sage es extra provokant, warum immer wieder die tollpatschige Dicke, die entweder in irgendwelchen Klofenstern stecken bleibt oder sonst wie zu ungelenk, zu unsportlich, zu behäbig, einfach zu massig ist, um irgendwie konkurrieren zu können. Das ist gefühlt so ziemlich das Gegenteil von Hashtag MeToo und Hashtag Time's Up. Selbst wenn sich dann am Ende natürlich rausstellt, dass sie ja eigentlich eine super taffe, eine super cool und intelligente, hübsche Frau ist. Bis dahin ist sie nämlich wirklich erstmal der Trottel und das in einem Frauenbild, das ich nicht besonders 2018 finde. Bitte nicht falsch verstehen. Ich will hier nicht rummoralaposteln. Das Ding ist nur, solche Filme
passieren Melissa McCarthy ja nicht einfach. Sie ist nicht machtlos, weil ihr als etwas fülligere Frau nichts anderes angeboten würde. Im Gegenteil, sie schreibt und produziert diese Filme selbst. Zusammen mit ihrem Mann, mit Ben Falcone, könnte sich also auch durchaus komödiantische Rollen für stämmigere Frauen schreiben, die nicht immer wieder ins völlig Würdelose abdriften. So, und wenn man dann sieht, wie Melissa McCarthy auf der anderen Seite plötzlich jetzt auftaucht auf Bildern, abgespeckt mit angeblicher über 30 Kilo weniger, die sie in einem halben Jahr verloren hat und da posiert, dann fragt man sich eh ein bisschen, wie echt das die ganze Zeit war mit dem angeblichen, ne, sich so, wie sie ist, wohlfühlen in ihrer Haut und dem Ganzen zu sich stehen, wie es die Jahre vorher oft zu hören war. Ab übermorgen läuft How to Party with Mom bei uns. Ich würde das Geld anders investieren, es sei denn, ihr habt mal wieder Bock auf Torte ins Gesicht Humor mit ohne Nachdenken. Und wenn euch die Doppelmoral von die Dicke macht wieder Witze über Dicke und nimmt danach heimlich ab, nichts ausmacht. Okay, das war fies, ich weiß. Aber das muss ich manchmal auch sein. Frau Wollner, bitte nochmal.
Deutschlandfunk Nova.
Filmnews.
Ende einer Ära. Wenn der gigantische Disney-Konzern eins seiner Animationsstudios schließt, klingt das erstmal nicht nach einer besonders großen Sensation. Allerdings handelt es sich hier um eins der ältesten, die Disney Toon Studios, die vor allem die klassischen Entenhausen-Filme hervorgebracht haben. Darunter zum Beispiel die DuckTales-Geschichten, wer sich noch an die 90er erinnert, oder auch viele der Direct-to-Video-Fortsetzungen berühmter Disney-Klassiker. Von Aladdin über König der Löwen bis Ariel. All das, was früher gerne mal zu Weihnachten als VHS, später als DVD oder Blu-ray unterm Baum lag, kam aus diesen Studios. Warum jetzt das Ende? Genau deshalb. Durch die immer mehr boomenden Streaming-Dienste ist der Film-DVD-Markt in den vergangenen zwei Jahren nahezu völlig eingebrochen. Es lohnt sich schlicht nicht mehr. Und so verschwinden die Disney-Zeichentrick-Klassiker in Zukunft wohl mehr und mehr aus den Kinderzimmerregalen und werden eher virtuell auf Festplatten aufbewahrt werden. Irgendwie auch ein bisschen schade. Please don't do this. Moment, muss nur noch kurz meinen Brief an den zuständigen Verleih zu Ende schreiben. Like I said, please don't do this. It's a very ungood idea. All the best. One hour of movies. Jetzt mal im Ernst. Kann das gut gehen? Das nächste Remake eines Films, der schon vor knapp 20 Jahren ein Remake war? Drei Engel für Charlie kommt zurück. Drehstart ist im September in Berlin. Damals, im Jahr 2000, waren es Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore als schlagkräftiges Mädels-Trio, das für Auftraggeber Charlie auf Verbrecherjagd ging. Drei Jahre später noch einmal in der Fortsetzung. Dieses Mal sind es wohl angeblich Power Rangers-Darstellerin Naomi Scott, dazu Lupita Nyong'o und Kristen Stewart, Regie Elizabeth Banks. Oder anders gesagt, endlich die cineastische Zusammenführung von Twilight und Tribute von Panem. Denkt da mal drüber nach. Ihren ersten Regiejob bei Pitch Perfect 2 hatte Banks damals sehr gut gelöst. Wir können nur hoffen, dass sie auch jetzt weiß, was sie da tut. Wir können uns unter den bisherigen Vorzeichen noch kein unbedingtes Must-See vorstellen und warten gespannt auf den Filmstart im Juni 2019. Stress am Snowpiercer-Serienset. Seit einiger Zeit wissen wir, dass der Science-Fiction-Hammer Snowpiercer von 2013 als Serie neu aufgelegt wird. US-Sender TNT sicherte sich die Rechte an der Serienversion des kilometerlangen Zugs, der sich seinen Weg durchs ewige Eis einer dystopischen Zukunft schneidet. Als Regisseur für die Pilotfolge konnte man Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson verpflichten. Lief alles super soweit. Jetzt aber plötzlich dieser Tweet von ihm, in dem er schreibt, das 72-seitige Skript von Showrunner Josh Friedman sei eins der besten, die er je gelesen habe, und nachdem der nun durch einen neuen Showrunner ersetzt wurde, stehe er selbst nun auch nicht mehr für weitere Nachdrehs zur Verfügung. Was war passiert? Friedman wurde von TNT abgesetzt und durch einen Showrunner ersetzt, der wohl jetzt noch, kurz vor Serienstart, das gesamte Konzept über den Haufen geworfen hat. Dadurch müssen auch für den Piloten Änderungen her, aber Derrickson weigert sich schlicht, diese zu drehen, weil er weder an den neuen Showrunner noch an das neue Konzept glaubt. Sieht alles danach aus, als ob sich TNT außer neuem Showrunner auch nach einem neuen Regisseur für die Snowpiercer-Serie umsehen muss. Das hätten sie vielleicht alles auch etwas einfacher haben können. To be continued.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Na, das haben wir ja gerade noch so geschafft. Um kurz vor neun freue ich mich. Das war's mit Eine Stunde Film. Tom Westerholt. Ende für heute.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.